Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext für den Sonntag Kantate steht im Alten Testament. Und zwar im Buch Jesaja im 12. Kapitel. Dort heißt es: Zu der Zeit wirst du sagen, ich danke dir, Herr, dass du bist zornig gewesen über mich und dein Zorn sich gewendet hat und du mich tröstest. Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht. Denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen. Und ihr werdet sagen zu der Zeit, danket dem Herrn, rufet an seinen Namen. Machet kund unter den Völkern sein Tun. Verkündiget, wie sein Name so hoch ist. Lob singet dem Herrn, denn er hat sich herrlich bewiesen. Solches sei kund in allen Landen. Jauchze und rühme, du Tochter Zion, denn der Heilige Israels ist groß bei dir. Liebe Gemeinde, ich werfe meine Freude wie Vögel an den Himmel. Die Nacht ist verflattert, ein neuer Tag, der glitzert und knistert und jubiliert von deiner Liebe. So heißt es in einem Gebet aus Westafrika. Und man muss sich dieses Gebet afrikanisch leicht gesungen und getanzt vorstellen. Das kann man eigentlich nur im afrikanischen Kontext. Aber manchmal können wir das ja auch. Da haben wir den Blick frei für die Schönheit der Natur und für die erwachende Natur, vor allen Dingen, wenn man so einen langen Winter hatte, wie wir ihn gerade hatten. Und dann sind das ja solche Momente, wo wir ahnen, das Leben ist nicht immer nur schwer. Das Leben ist auch wunderschön. Der Magnolienbaum vor unserem Haus, ein Regenbogen nach einem überstandenen Gewitter, ein Sonnenuntergang am Meer. Das ist wie so ein großer Gesang, den die Schöpfung Gott darbringt und uns natürlich lockt, mit einzustimmen. Liebe Gemeinde, ich kann mir beim besten Willen keinen Gottesdienst vorstellen, in dem die Gemeinde stumm bleibt. Denn wer mit anderen gemeinsam singt, nicht nur am Sonntag Kantate, der ist ja nicht mehr allein. Der ist nicht mehr allein im Kummer, aber auch nicht allein in der Freude. Beim Singen füge ich mich ein in ein größeres Ganzes. Und wir haben das ja eben an den unterschiedlichen Stellen schon sehr schön erlebt. Erhebet eure Herzen. Da kreisen unsere Gedanken um unseren Kummer, um unsere Sorgen, um unser Glück, um unsere Freude. Und dann singen wir, dann heben wir unser Herz zu Gott, dann öffnen wir uns. Im Frauenchor in meiner alten Gemeinde war es Sitte, den Geburtstagskindern zu jedem Geburtstag ein Ständchen zu bringen. Und ich erinnere mich ganz gut daran, dass ein verdientes Chormitglied irgendwann 85 wurde. Sie lebte gar nicht mehr zu Hause, sondern im Pflegeheim. Und alle wussten sehr wohl, dass es vermutlich ihr letzter Geburtstag sein würde, und sie wusste das auch. Und dann tauchte auf einmal bei einigen Chormitgliedern die Frage auf, können wir eigentlich in dieser Situation einfach wie immer singen, lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren? Passt das Lied eigentlich in dieser Situation zu dem Anlass? Aber wenn es angesichts von zunehmender Schwäche nicht passt, hat dieses Lied dann jemals gestimmt? Oder haben wir vielleicht einfach das Schwierige ausgeblendet? Es ist ja sehr kritisch gefragt worden, ob man in dieser Weise Gott überhaupt noch loben könne nach den Grauen der Nazizeit. Gott, der alles so herrlich regiert, geht das? Muss das nicht in manchen Ohren wie Hohn klingen? Ich glaube, das Singen muss nicht abgeschafft werden. Aber es geht darum, dass wir wissen, was wir tun. Und da können wir bei den Sängern des Alten Testamentes immer wieder gut in die Schule gehen. Auch bei Jesaja. Es ist so wichtig, dass wir wissen, was wir tun und was wir singen. Und wenn wir hineinschauen in den Predigttext, dann entdecken wir doch, da wird ein strahlendes Lied von Jesaja angestimmt. Gott ist mein Heil. Gott meint es gut mit mir. Gott kann mich erretten. Gesungen in einer Zeit, die äußerlich richtig schwierig war. Und trotzdem angestimmt. Wir erleben das ja in unserem Alltag auch an manchen Stellen, welche Kraft zum Beispiel von einem älteren Menschen ausgehen kann, der von einem langen Leben gezeichnet ist und der dann ganz heiter erzählt, was es da alles an schönen und guten und reichen Erfahrungen gegeben hat. Darum also unser Singen. Wir wollen doch die guten Erfahrungen mit Gott miteinander teilen. Und anderen soll das Herz dabei weit werden. Gut, da geht es zunächst um Spuren von Glück und Bewahrung in unserem eigenen Leben. Aber es geht ja auch immer um mehr. Aus dem dankbaren Aufmerken wächst ein Lob, das nicht nur bei den eigenen Erfahrungen stehen bleibt, sondern begreift, Gott ist gut. Darum singen wir. Darum hat Jesaja gesungen. Darum hat der Beter des 98. Psalms gesungen. Und wenn man hineinschaut ins Alte und auch ins Neue Testament, dann entdeckt man so unterschiedliche Lieder in ganz verschiedenen Lebenssituationen gesungen. Aber der rote Faden, der Grundton ist die Aussage, Gott ist gut. Darum singen wir. Tiefer als nur das gesprochene Wort verbindet sich ja mit dem Gesungenen unser ganzes Wesen. Da haben Menschen erfahren, auf Gott ist Verlass. Er ist treu, auch wenn ich untreu geworden bin. Er lässt mich nicht fallen, auch wenn es schwierig wird. Er hängt uns nicht ab. Das alles können wir erklären. Das alles können wir erzählen. Darüber kann ich auch predigen, natürlich. Aber im Singen und gerade im gemeinsamen Singen dringt das genau in uns hinein. Gott ist gut, Gott ist dir gut. Diese Gewissheit wird auch nicht durch widrige Erfahrungen so schnell ins Wanken gebracht. Und darum heißt es dann strahlend bei Jesaja, der Herr ist mein Heil. Ich bin sicher und fürchte mich nicht. Oder viele, viele Jahrhunderte später bei Paul Gerhardt zum Beispiel, hab ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott. Was kann mir tun der Feinde und Widersacher Rott? Aus dieser Gewissheit wächst Standfestigkeit. Menschen und Mächte haben nicht die letzte Gewalt über uns, so sehr sie uns oft auch bedrängen können. Gott sagt seine Nähe an. Ich will dich behüten auf allen deinen Wegen. Und wir singen es mit ganz unterschiedlichen Worten. Du, Herr, bist meine Stärke und mein Heil. Und ich bin so froh über all die neuen Lieder, die wir ja in den letzten Jahren bekommen haben, wo genau das der Duktus unterschiedlicher Lieder ist. Jesaja 12, ein alttestamentliches Lied. Ein Lied, das auch die Erfahrung widerspiegelt, dass das Volk in dieser Zeit gemacht hatte. Denn das Volk Israel war viele Male in seiner Geschichte gebeutelt worden. Da war die heilige Stadt Jerusalem zerstört. Da war das Volk verschleppt, zerstreut in alle möglichen Lande, geschunden, bis hin zum Holocaust im letzten Jahrhundert. Auf die Frage, wieso wir danach noch mit Lust und Freude Gott loben können, gibt Israel selbst einen Hinweis. Ich habe in der Vorbereitung auf diese Predigt von einer Gruppe gelesen, die in einer Gaskammer war. Das Schlimmste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Schon rangen die Ersten nach Luft. Und in dieser grauenvollen Situation stimmt einer einen Gesang an. Schema Israel. Und der Ton wächst langsam an zu einem Strom, so wird berichtet. Höre Israel, der Ewige ist unser Gott. Der Ewige ist einzig. O Herr, durch deine Gnade nährst du die Lebenden und in deiner großen Barmherzigkeit lässt du die Toten wieder auferstehen. Du hältst getreulich deine Versprechungen denen, die im Staube ruhen. Wer ist wie du, o barmherziger Vater, und wer mag dir zugleichen? Soweit dieser israelische Lobgesang, gesungen an einem Ort des Grauens. Ganz ähnlich klingen ja auch die Lobgesänge der christlichen Märtyrer. Da gibt es ja ganz viele Verbindungen. Und wer von Ihnen in den letzten Tagen in der fortlaufenden Bibellese die Texte aus dem Propheten Daniel gelesen hat, konnte ja auch da etwas von den Lobgesängen entdecken. Daniel im Feuerofen, Daniel in der Löwengrube. Das sind schlimmste Erfahrungen und trotzdem dieses Lob Gottes, ein Lob aus der Tiefe, mit dem wir uns am besten miteinander vergewissern, in wessen Hand wir singen. Singend füge ich mich ein in einen großen Chor. Viele waren vor uns da. Sie haben uns ihre Lieder hinterlassen, ihre Bekenntnisse. Viele werden nach uns kommen. Ob meine Stimme heute trägt oder ob sie eher etwas kläglich ist, ich bin eingebettet mit meiner Freude und mit meiner Not in den Chor der Erlösten. Und darum weitet sich im Singen unser Dank. Wer dankt, wer die Treue Gottes wahrgenommen hat in der eigenen Lebensgeschichte oder sich hineinnehmen lässt in die Erfahrungen der Gemeinde Gottes, der kommt doch zur Überzeugung, dass Gott die Zukunft gehört. Nein, wir nehmen unsere Hoffnung nicht zurück. Und wir passen sie auch nicht den jeweiligen Gegebenheiten an. Da erleben wir es vielleicht manchmal, dass ein Mensch, den wir lieben, schwer erkrankt. Wir hoffen, wir beten, dass er gesund wird, aber diese Hoffnung wird zerschlagen. Und dann merken wir es ja immer wieder, wie in uns eine größere Hoffnung keimt, dass nämlich der Tod uns nicht festhalten und verschlingen kann. Oder wir schauen hinein in unsere Welt, wie sie ist in all ihren Gefährdungen. Wie soll eigentlich ins Gleichgewicht kommen, was der Mensch in Unordnung gebracht hat? Soll am Ende der Erde wieder wüst und leer sein, weil der Mensch so sein wollte wie Gott? Der Glaube gibt keine Beruhigungsparolen aus, als sei das alles nicht so schlimm. So nicht. Aber wir werden aus der Lähmung herausgeführt, als müsse alles den Berg hinabgehen. Dennoch steht über uns die Verheißung, es werden Zeiten kommen, da werdet ihr Gott loben. Da werdet ihr sehen, dass ihr nie nur den menschlichen Plänen ausgeliefert seid. Als der Prophet die Worte unseres Predigttextes sagte, war seinen Zeitgenossen wirklich nicht nach Singen zumute. Aber er hat sie mitgenommen. Sie sollten nicht meinen, dass die Zukunft verbrettert ist. Er nimmt sie mit hinein in seinen Glauben, sodass sie wie von einem anderen Ort auf ihr Leben sehen, als läge alles Ungeklärte und alle Anfechtung bereits hinter ihnen. Liebe Gemeinde, es gibt zwei Arten, wie die Zukunft in unsere Gegenwart hineingreift. Da ist bei vielen als erstes immer die Sorge, was wohl kommen wird, wie es wohl weitergeht mit uns selber, mit unseren Familien, im Beruf, mit dieser Welt. Die Sorge, was wohl kommt. Zum anderen ist da aber auch die Form der Zuversicht, in der wir wie vom erreichten Ziel aus schon einmal zurückblicken, so als sei alles schon geschafft und bewältigt. Ich werde Gott noch danken. Und ich bestehe nicht einmal darauf, dass alles genauso kommt, wie ich das plane und gerne möchte. Der Herr ist meine Stärke, ich bin sicher und Furcht muss weichen. Das kann man doch eigentlich nur singen. Ich möchte aber auch einen schwierigen Gedanken unseres Textes nicht überspringen. Der Predigttext geht los mit dem Satz, ich danke dir, Gott, dass du zornig über mich gewesen bist. So ein Satz, was soll der? Geht das nicht viel zu weit an Selbstaufgabe? Ist das nicht irgendwie krank? Für Gottes Güte danken, ja klar, natürlich. Aber für seinen Zorn danken? Was steckt da eigentlich für eine Gottesvorstellung dahinter? Ist das nicht viel zu menschlich von Gott gedacht? Fulbert Stepfensky spricht immer wieder von der Fremdheit Gottes. Und er spricht davon, dass wir in der Versuchung stehen, dass wir uns Gott verniedlichen, ihn zurechtschaben, bis er so ein kleines, nettes, gemütliches Kerlchen ist. So ein Gott ist nicht mehr fremd. Aber wer soll sich eigentlich für so einen zurechtgezimmerten Gott interessieren? Israel hatte damals, und das ist dann ja in der Geschichte so geblieben, aber damals eben auch ein gerütteltes Maß an Leid erfahren. Es hatte dieses Leid nicht abschütteln können und abtun können als Schicksalsschlag. Man hat geklagt. Man hat auch Gott angeklagt und mit ihm gerechtet. Warum bist du so, Gott? Warum mutest du uns das zu? Die Propheten des Alten Testamentes und auch Jesaja haben dann das Volk immer wieder angeleitet, dies spürbare Fernsein Gottes zu deuten, es vielleicht auch in Verbindung zu bringen mit der eigenen Schuld. Das klingt an in diesem Vers, in dem vom Zorn Gottes die Rede ist. Wir haben uns entfernt, aber ihm, dem liebenden Gott, ist es nicht egal, wie wir leben. Und so hat Israel immer wieder auch unter Anleitung seiner manchmal sehr spröden Propheten gelernt, Katastrophen seiner Geschichte auch mit als Folgen der Entfremdung von Gott zu sehen. Es hat die Zeiten großer Dunkelheit im Nachhinein deuten können als Ruf Gottes, komm zurück auf den Weg des Lebens. Und es hat Gott, der eben noch so fremd, so fern schien, erlebt als den, der tröstet, als den, der heilend erfahrbar ist. Und darum die Aufforderung, jauchze, rühme, hör nicht auf zu loben und zu singen, denn wir singen nicht allein darum, weil jeder so viele schöne, gute Erfahrungen macht in seinem Leben, das hoffentlich auch. Aber letztlich singen wir doch, weil Gott uns Menschen nicht aus seiner Liebe fallen lässt. Auch in Zeiten des Zorns nicht. Wir wissen, er wendet sich uns immer neu zu. Und darum, ich bin sicher und fürchte mich nicht. Nichts kann mich von ihm scheiden. So hat es dann ja viel später Paulus im Römerbrief geschrieben. Davon singen wir. Gott ist gut. Gott ist gut zu mir. Vielleicht singen wir es nicht so leicht wie unsere afrikanischen Geschwister, aber das ist auch nicht wesentlich. Wesentlich ist, dass das Herz weit wird beim Lob Gottes, dass Hoffnung keimen kann, dass unser Leben nicht veröden muss. Jesaja sieht uns Wasser schöpfen aus dem Brunnen des Heils, eingeladen zur Quelle des Lebens zu kommen. Und solche Orte können ja unsere Gottesdienste sein. Wie gut, dass wir da immer wieder Kraft schöpfen können für unseren Alltag. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.